When I found out I was going to be a parent, I immediately felt a lot of anxiety and worry. So I went on to BetterHelp to try to look for a therapist to help me with that.
My relationship with my family and with my boyfriend and with myself were suffering. I really needed help.
I was ruminating a lot. Really getting those thoughts out to a therapist and getting feedback was just life-changing.
Discover what BetterHelp Online Therapy can do for you. Visit BetterHelp.com today.
Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Auf Süd Folge 51 und ich schiebe mal ganz kurz eine Erklärung vorweg. Patrick ist immer noch in der Auszeit. Es gab schon ganz viele, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, die gefragt haben, kommt der gar nicht mehr? Doch, der kommt wieder, aber der hat gerade eine kleine Auszeit und danach ist Patrick Berger natürlich wieder mit dabei. Aber in dieser Zeit hole ich mir charmante Gäste rein und heute ist es Christian Wob von der Funke Mediengruppe. Hallo Christian.
Sichesco.
Und du begleitest ja sowohl Borussia Dortmund genauso intensiv wie ich, nebenher in An- und Abführungszeichen dann auch noch die Nationalmannschaft, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz drauf mit einem kleinen Auge. Aber du, darf ich das verraten? Ich verrate es jetzt einfach, du warst gestern im Stadion, obwohl du eigentlich Urlaub hattest, aber du hast gesagt, das willst du dir nicht entgehen lassen, da willst du mal mit draufschauen, Christian gegen Freiburg. Das ist ja eigentlich ein sicherer Call, gegen Freiburg in Dortmund ins Stadion zu gehen, weil da gibt's meistens viele Tore, aber nur auf einer Seite.
Ich glaube, 2001 war der letzte Sieg von Freiburg in Dortmund, oder?
Genau.
Sebastian Kehl auf Freiburger Seiten. Da zeigt das, glaube ich, wie lange das alles schon her ist.
Ja, Wahnsinn. Als Spieler wohlgemerkt.
Als Spieler, genau.
Ja.
Genau, man muss ja nicht unbedingt sagen, das erwartete einseitige Spiel, wenn man jetzt auf den aktuellen Saisonstand schaut, auf die Eindrücke der vergangenen Wochen. Natürlich, wenn man sich die Bilanz gegen Freiburg anschaut, war das ein Selbstläufer sozusagen. Aber ich finde, man muss da schon dem BVB Respekt zollen für die Leistung gestern nach den Eindrücken der vergangenen Wochen, nach den Rückschlägen. Man hat umgesetzt das, was Niko Kovac vor dem Spiel gefordert hat. Fand ich schon ein sehr ordentliches Spiel vom BVB gestern.
Ja, um nochmal ganz kurz auf diese Angstgegner-Geschichte zurückzukommen. Den letzten Punkt von Freiburg, den gab es 2018 in Dortmund. Und was ich aber ganz beeindruckend fand, also nach meiner Recherche waren es 3 Spieler, aber bin dann gestern belehrt worden, dass es wohl sogar 4 Spieler wären, die damals, also 2018 und heute, im Kader des SC Freiburg sind. Unter anderem Christian Günther, Höhler. Also das fand ich hochgradig beeindruckend, dann auch mit welcher Konstanz da gearbeitet wird. Auch Julian Schuster, der Trainer des SC Freiburg, saß damals auf der Bank. Also da muss ich auch mal sagen, Chapeau Freiburg, wie ihr es schafft, dann auch über Jahre so eine Mannschaft zusammenzuhalten.
Absolut. Wenn man das Ganze mal auf die BVB-Seite dreht, da dürften eigentlich auch gar nicht mehr so viele Spieler von 2018 dabei gewesen sein, oder? Also Julian Brandt sicherlich und dann.
Nee, der war noch nicht da, der ist 2019 gekommen.
Der war's doch nicht.
Ja, der ist 2019 gekommen.
Oh.
Also, pass auf, das habe ich jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist gar keiner dabei.
Das macht die Statistik, finde ich, von Freiburg sogar noch beeindruckender.
Ja, da ist Julian Brandt kam ja erst 2019 zum BVB. Und von daher war da gar keiner mehr dabei. Ne? Das zeigt natürlich dann auch so, wie durchgetauscht wird in so einem größeren Club wie Borussia Dortmund, wo immer mal wieder komplett gerestartet wird. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Mhm. Ja, aber in Freiburg, das ist halt da, gut, Freiburg steht aber auch einfach für Konstanz. Ne? Erinnern wir uns an Volker Finke, die Älteren werden sich erinnern. Jetzt Julian Schuster könnte so eine neue Ära einleiten nach der Streich-Ära. Also das ist schon beeindruckend, wie man dann auch Erfolg haben kann mit so einer Konstanz. Ne? Klar geht's bei Freiburg auch immer manchmal mit einer Tendenz nach unten, aber die haben sich ja jetzt wirklich in den letzten Jahren oben etabliert und stehen im Europa-League-Halbfinale. Also das sagt ja schon alles.
Absolut. Und es hat natürlich auch viel mit dem Freiburger Umfeld zu tun. Ich formuliere das jetzt mal bewusst überspitzt, also es ist einem egal, ob am Ende 7. oder 14. wird sozusagen, aber es ist halt immer, die Tendenz geht ja grundsätzlich immer nach oben und man verfolgt einen langfristigen Plan, lässt sich nicht von Ausschlägen nach unten wie oben irritieren und ich finde, das ist halt Es verfolgen viele Mannschaften in der Bundesliga natürlich diesen Ansatz und es gibt inzwischen viele Freiburgs, aber ich finde Freiburgs immer noch das Original Freiburg sozusagen, weil es da eben schon über so einen langen Zeitraum so gut funktioniert mit extremen Ausschlägen nach oben.
Ja, und Dortmund hat sich dann auch mal gerne in Freiburg bedient, muss man ehrlich sagen. Ne? Also ich erinnere mich an Sebastian Kehl, Roman Bürki, Nico Schlotterbeck. Mhm. Irgendeinen gab es noch.
Matze Ginter,
genau. Also das, da hat man sich schön reifen lassen und sich dann bedient. Apropos reifen lassen, eine tolle Überleitung hin zu zwei Juwelen, die in Dortmund gestern mal wirklich richtig auf sich aufmerksam gemacht haben und machen konnten. Samuele Inácio, den kennen wir schon, den haben wir schon ein paar Mal in Kurzeinsätzen gesehen. Der hatte gestern seinen ersten Startelf-Einsatz. Fangen wir mit ihm an. Wie hat er dir gefallen?
Sehr auffällig, hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, weil er eben den Ball haben möchte, weil er dynamisch ist, weil er einen herausragenden ersten Kontakt hat. Ich finde die Übersicht von ihm vor dem 2:0, wo er direkt den Konter mit einleitet, dann die Ruhe behält, was nicht selbstverständlich ist für einen 18-Jährigen, erst in die Mitte zu ziehen und dann zu warten, bis Julian Brandt auf der rechten Seite genug Platz hat, um den Ball rüberzuspielen und nicht vielleicht schon den vermeintlich sicheren, der gar nicht so sicher ist, aber den vermeintlich einfacheren Weg mit dem Durchstecker in die Spitze zu spielen, da zu warten, bis dann rechts genug Platz ist. Fand ich schon sehr beeindruckend. Also ich fand es, oder mich erinnerte das so ein bisschen ja an Duran Will vielleicht damals in dem Mainz-Spiel, wobei der große Unterschied bei Duran Will war, so nach 20 Minuten haben die Gegner schon gemerkt, oder damals Mainz schon gemerkt, was der vorhat, was der kann. Und ich finde, dass Inácio mit seinem Spiel schon unberechenbarer ist jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, weil er eben einen super ersten Kontakt hat, weil er so diesen Fußballflow mitbringt, weil er sich gut zwischen den Linien bewegt, weil er eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Also Niko Kovac hat ja nicht so viel versprochen, als er gesagt hat, dass Inácio die Zukunft nicht nur des vom BVB, sondern auch des italienischen Fußballs ist. Und ich fand, das war schon gestern bei allen Umständen Freiburg mit einer anderen Belastung angereist, zum späten Saisonzeitpunkt bei tollem Fußballwetter in Dortmund. Fand ich aber schon, dass das jetzt ein Startelf-Debüt war, was einfach ja sehr viel Vorfreude geweckt hat, sehr viel Laune gemacht hat.
Ja, es hat viel versprochen, ne? Und es hat ein bisschen schon von dem, wie du richtig sagst, eingehalten, was uns dann auch versprochen wurde von diesem Spieler, weil wir sehen ihn halt unter diesen Bedingungen einfach nie spielen, ne? Klar, der spielt mal in der U23, der spielt mal in diesem Premier League International Cup, da habe ich ihn tatsächlich mal auch ein Spiel beobachtet. Aber wirklich unter diesen Bundesliga-Wettkampfbedingungen, das ist einfach nochmal was anderes als in diesen anderen Spielen. Was ich ganz interessant fand, war in ein, zwei Situationen am Anfang dachte ich, okay, vielleicht fehlen ihm noch 2-3 Kilo, um dann auch wirklich in diesen intensiven Mittelfeldduellen dagegen zu halten. Aber da hat er sich ja blitzschnell adaptiert und dann in manchen Situationen einfach mal selber richtig dagegen gehalten, ne? Auch mal ein, zwei Fouls ausgeteilt. Ich fand es insgesamt eine tatsächlich beeindruckende und sehr, sehr reife Leistung. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Man hat auch dadurch ganz eindeutig gesehen, dass er derjenige ist von diesen, nennen sie mal, Supertalenten, die schon am weitesten sind, sowohl spielerisch als auch jetzt von den Offensivspielern wie zum Beispiel Mathis Albert, auch körperlich schon am weitesten. Da fehlt es eben Albert noch eben an diesem, vielleicht nicht nur ein oder anderen Kilo, sondern 4-5 Kilo, um dann auch mal gegen, ja, auf dem Flügel gegen körperlich robuste Verteidiger durchzusetzen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel den Vergleich zieht zum BVB-Training, da haben wir selten Einblicke, das muss man dazu sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich gegen so einen Julian Riasson auf dem Flügel da schon sehr, sehr schwer tun. Bei Inácio ist es ja so, dass er auch sehr übers Zentrum kommt, dass er da einen herausragenden ersten Kontakt hat und deswegen gar nicht so sehr in diese robusten Duelle reingerät, weil er eigentlich immer schon ein Stück weiter, weil er dem Spiel schon sozusagen voraus ist. Und das kommt ihm natürlich von seinem Spielstil entgegen. Also mit dieses Doppelpack Inácio Albert, das wird hoffentlich aus BVB-Sicht schon in der kommenden Saison, glaube ich, ein großer Input sein.
Wir schreien alle immer nach den Unterschiedsspielern bei Borussia Dortmund und sowohl Inácio als auch Albert können sie halt wirklich sein. Gerade Albert hat halt, wenn man ihn auch mal beobachtet, und das höre ich auch aus dem Training, schon so ein bisschen Sancho-Vibes, ne, mit der Dynamik, mit der Dribbelstärke, mit der Geschwindigkeit. das kann halt richtig Spaß machen. Wie du sagst, dem fehlt noch was, ne, um wirklich ein Contender zu sein in der ersten Elf von Borussia Dortmund. Aber ey, der Junge ist 16, ne? Also das darf man eben dabei dann auch nicht vergessen. Und wenn ich mir dann Lamine Jamal angucke, als der 16 war, da war da auch ein schlanker Schlacks. Und jetzt ist der, glaube ich, der ist 10 Zentimeter gewachsen in den letzten 2 Jahren, wenn ich das, ich glaube, von der EM bis jetzt, bis zur WM, da müssen die immer ihre Größe angeben, für wahrscheinlich auch fürs Panini-Heft. Und da ist der wohl 10 Zentimeter gewachsen in dieser Zeit. Und das kommt natürlich auf Albert auch zu. Das kann auch eine Belastung sein, ne? Wenn dein Körper sich nochmal so verändert, dass sich dann eben auch so ein paar Dinge einfach verändert. Das hat man auch bei Duranville gesehen. Aber der Junge, der wird auch, da bin ich mir echt sicher, richtig Spaß machen. Vor allem, weil der ja auch in der U23 auch schon gegen solche Klopper spielt. Ne? Also der spielt ja nicht in der U17 oder sowas und misst sich damit Gleichaltrigen. Der kennt das ja auch schon, wenn der in Zweikampfduelle einfach mit noch härteren und schwereren und größeren Jungs muss. Und es hat mich einfach vom Prinzip her super gefreut, dass Niko Kovac dann auch mal sagt, so jetzt gebe ich dem auch mal Minuten, weil das ist natürlich auch für den Verein und für die Entwicklung von so Spielern total wichtig, dass die eben dann auch merken und auch ihre Manager im Übrigen sehen, okay, mein Spieler sitzt hier schon auf der Bank, was schon gut ist für einen 16-Jährigen, kommt dann aber eben auch mal auf ein paar Minuten in der Bundesliga.
Und wenn ich gegen Freiburg beim Stand von 3-0 war das ja doch dann damals da noch, wann denn dann eigentlich? Ich meine, die Bedingungen gestern, um die jungen Leute da reinzuwerfen, die waren natürlich erstklassig. Und ich finde, daran muss man dann aber auch den Trainer künftig auch messen, jetzt auch in den vergangenen, auch in den ausbleibenden Spielen jetzt. Die Champions League Qualifikation ist sicher. Natürlich geht es auch darum, dass man den Wettbewerb auch gerade im Abstiegskampf nicht negativ beeinflussen möchte, dann in den nächsten Spielen, aber trotzdem, dass man dann auch. Ja, so egoistisch ist vielleicht ein bisschen zu böse, aber dass man schon auch die Vereinssicht nach ganz oben stellt und eben diese jungen Spieler weiterhin dann die Chance gibt. Und wie gesagt, dieses Freiburg-Spiel war dahingehend perfekt. Ich finde, man muss das auch, wir kennen beide die Rufe von außen. Warum lässt der Kovac jetzt nicht mal die Talente spielen? Die müssen doch jetzt mal reingeworfen werden. Und ich finde schon, dass man da schon Maß und Mitte nutzen sollte. Wir wissen auch, wenn du einen Spieler hast, der vielleicht noch gerade eher defensiv orientiert, wo dann ein Fehler möglicherweise ja größere negative Konsequenzen hat.
Siehe Mané
zum Beispiel, ja. oder Almugira Kabar vergangene Saison. Wenn du da einen Fehler machst, dann drohst du ein Talent zu verlieren. Und deswegen finde ich, dass man da schon ja mit sehr viel Feingefühl die Leute ranbringen muss. Wir dürfen, glaube ich, die auch noch nicht für kommende Saison überlasten. Also wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass jetzt ein Inacio, dass ein Albert, dass das dann die herausragenden Unterschiedsspieler schon kommende Saison sind, sondern da ist vielleicht das nächste Jahr auch nochmal ein Übergangsjahr, um sie heranzuführen. Wenn man zum Beispiel diesen Mario Götze-Vergleich damals, der brauchte auch 1-2 Jahre in einer homogen funktionierenden Mannschaft, bis er dann der Unterschiedsspieler wurde. Natürlich hast du von der ersten Sekunde an gemerkt, dass er wahrscheinlich der talentierteste Spieler in dem ganzen Verein ist. Aber wie gesagt, Piano bei den ganzen Talenten.
Das ist auch schon wieder so ein bisschen deutsch, oder? Dass wir sagen,
nicht
zu früh reinschmeißen. Also wenn ich mir Barcelona angucke, die können ja froh sein, dass die nicht noch einen Grundschullehrer neben dem Platz stehen haben müssen, so viele junge Leute, wie die da reinschmeißen. Ne? Also das ist dann, also ich kann das verstehen, ist für eine gesunde Entwicklung sicherlich auch gut, aber so diese 1-2 outstanding Jungspieler, ich finde, die kann man schon mal ein bisschen flotter ranführen.
Du kannst ja eine perfekte Talententwicklung kannst du eigentlich auch nicht verhindern, sozusagen. Also wenn die so gut sind, dass sie einfach die Unterschiedsspieler direkt sind, dann werden sie auch spielen. Also was ich damit sagen möchte, es kann natürlich immer schneller gehen, aber man darf das halt natürlich nicht erzwingen. Weil wir wissen auch, der BVB ist halt in dieser Situation, der kann nicht auf einmal den Experimentierkoffer auspacken. Du musst immer noch, die Champions League Qualifikation erstmal sichern, um deine sehr hohen Kaderkosten refinanzieren, um deinen Status als zweiter Leuchtturm in Deutschland zu sichern. Also bei all der Weiterentwicklung, bei all der Experimentierfreudigkeit geht's halt schon darum, erstmal den kurzfristigen Erfolg auch sicherzustellen. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, das ist ein schmaler Grat und da kann man sich gleich die Finger dran verbrennen, aber das ist nun mal der Status quo von Borussia Dortmund.
Ja, hundertprozentig. da ist halt der BVB, kann da halt auch zu so einem Ofen werden, ne, wo du dann so einen Jungen reinschmeißt und dann verbrennt er halt, ne? Und das kann auch ganz schnell passieren. Ganz interessant, Lars Ricken stand gestern noch bei uns unten in der Flashzone, wie es so schön heißt, beim Fernsehen. Also das ist so zwischen den Kabinen, zwischen den Gästen und der Heimkabine, und kam dann auch nochmal zu uns und hatte tatsächlich auch nochmal so das Bedürfnis, einfach zu sagen, hey, ich freue mich richtig, dass diese jungen Spieler jetzt ihre Einsatzzeit kriegen. Ne? Klar, Lars Ricken jahrelang da Chef des Nachwuchses gewesen, der hat da natürlich auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu, anderes Verhältnis zu, aber dem Chef war es dann auch wichtig, das nochmal herauszustellen. Ich hatte auch das Gefühl, auch nochmal seinen Cheftrainer so ein bisschen daran zu erinnern, dass das für den BVB dann auch sehr wichtig ist, weil darauf kommt es ja am Ende an, ne? Dass Niko Kovac davon überzeugt ist, dass diese jungen Spieler ein Teil seines Projektes werden können. Er war, und das gehört zur Wahrheit dazu, in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht unbedingt bekannt dafür, dass er jetzt der ganz, ganz große Freund davon ist, junge Spieler früh in so eine Mannschaft reinzuwerfen.
Ja, das ist tatsächlich der Fall, und auch es wurden immer wieder die Namen Mane und Reggiani in dieser Saison so nach vorne gehoben als Zeichen, der Trainer setzt doch auf die Talente. Zu ganzen weit gehört aber auch wahrscheinlich, ohne Verletzungssorgen, ohne Abgänge, hätten die auch nicht so viele Minuten bekommen, wie sie dann am Ende bekommen haben. Und jetzt auch gerade so als Signal in den vergangenen Wochen, wo dann auf einmal wieder Niklas Süle in der Startelf stand, ist schon der, dessen Vertrag ausläuft, der keine Zukunft beim BVB hat, während Reggiani und Mane ja die Zukunft gehören sollen eigentlich. Das finde ich dann, hat dann auch wieder so einen Beigeschmack. Aber wie du schon gerade richtig sagtest, und das hat ja auch Lars Ricken schon jetzt mehrfach betont, ich glaube sogar bei uns im Interview nach dem Motto, wir müssen uns dann zwingen, auch als Borussia Dortmund diese Jugendspieler einzusetzen. Das ist natürlich das ganz klare Signal, der ganz klare Auftrag. Wir müssen diese Werte schaffen auf dem Platz, auch finanziell natürlich, weil dadurch kannst du halt deinen Kader weiterentwickeln und überhaupt finanzieren. Diesen großen Verkauf, möglicherweise werden wir diesen Sommer gar nicht haben, da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, sicherlich. Deswegen die Talente nach wie vor wahrscheinlich die wichtigste Säule für die BVB-Zukunft. Und was ich da vielleicht noch einmal kurz ergänzen wollte, was ich ganz interessant finde, man könnte ja schon fast die Frage stellen, wo sollen die eigentlich nächstes Jahr alle spielen? Da kommen aus der Jugend mit Ignacio, mit Albert, mit Justin Lerma aus Ecuador, ähnliche Spielerprofile. Und man kann sich natürlich die Frage stellen,
ist auch da.
Moussa Kaba kommt auch noch nach oben. Ja. Ein bisschen defensiv orientierter. Aber da kannst du dich schon die Frage stellen, wo die denn eigentlich alle zocken sollen kommendes Jahr. Also ob die dann tatsächlich alle beim BVB überhaupt bleiben oder ob man dann nicht sogar schon wieder ein Leihmodell sich ausdenken muss, damit alle auf ihre angemessene Spielzeit kommen. Also ich finde, da es wird auch interessant, wie man damit umgehen wird beim BVB.
Ja, Justin Lerma gerade übrigens sein erstes Profitor geschossen, habe ich gesehen. Auf diesem Wege auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Moussa Kaba habe ich neulich mal in der Geschäftsstelle getroffen. Also ich bin schon nicht klein, ne? Ich bin 1,96 groß. Der ist 16. Oh, 17? Der ist auch 1,96 groß.
Das ist Wahnsinn.
Da stand der neben mir und ich dachte, okay, das ist aber echt ein Bär, ne? Also der hat gerade ein bisschen körperliche Probleme. Aber ist halt auch, gehört auch ganz klar in diese Riege rein. Und ich weiß auch, dass es da schon viele Gespräche gibt. Auch Ole Borg hat Berater, Eltern und Spieler schon zu sich mal ins Büro eingeladen und wollte sie kennenlernen, wollte da auch dann den direkten Kontakt suchen, um den natürlich ganz klar zu machen, hey, Borussia Dortmund setzt auf euch, auch aus diesem Grund, den du gerade genannt hast, ne? Dieser finanzielle Aspekt, einfach Werte schaffen, ne? Das ist halt etwas, was in den letzten Jahren hast du halt krampfhaft, hätte ich fast gesucht, deine Mannschaft auf ein Champions League Niveau zu hieven mit Spielern, die du dann eben geholt hast, wo du dann aber auch teilweise wusstest, dass du vielleicht nicht so den ganz großen Wiederverkaufswert hast. Ne? Auch wenn, Respekt an Sebastian Kehl, da im Nachhinein nochmal er das bei Niklas Füllkrug noch gut geschafft hat, den gewinnbringend zu verkaufen. Aber das ist natürlich die Zukunft von Borussia Dortmund, diese jungen Spieler zu holen, um dann auch perspektivisch zu sehen, okay, vielleicht können wir die in 2-3 Jahren dann auch für einen richtig guten Millionenvertrag zu verkaufen, ist ja klar.
Genau, und vor allem dann auch wieder in den Bereich Richtung dreistelligen Millionenbetrag. Also was man auch da nochmal zurück zu Sebastian Kehl, was man ihm da auch, glaube ich, auch zugute halten muss, diese Talente aus der zweiten Reihe, die hat man auch immer für ordentliche Millionenbeträge verkauft. Und wenn man sich dann mal anschaut, wo die eigentlich jetzt spielen und wie die spielen, dann hat man da auch einen recht guten Deal gemacht. muss man ehrlicherweise sagen. Aber natürlich diese 100 Millionen Transfers, die fehlen schon. Und im Optimalfall hast du diese 100 Millionen Transfers dann auch mal mit Spielern, die seit sie 14, 15 sind, beim BVB sind und nicht mit denen, die du von extern einkaufen musst. Inacio und Albert, die waren beide sportbillig.
Ja.
Wir haben ja
frag
auch schon
Bergamo nach, ja.
Frag mal, die sind sauer, finde ich übrigens. Da rein strategisch, dass der BVB den italienischen Markt wieder mehr im Auge hat. Ehrlich, ein hoher Fokus drauf tatsächlich in der Jugend, im Nachwuchs-Scouting, eben weil der italienische Fußballer das große Problem hat, dass die eigenen Talente kaum spielen. Ich hatte mir mal eine Zahl rausgesucht, und zwar, dass der Anteil an U21-Spielminuten in der italienischen Liga liegt gerade mal bei 1,9%. Also der Verein ist da tatsächlich, der Verband hat da Alarm geschlagen mal vor ein paar Monaten. Ich meine, das ist auch kein Zufall, dass Italien jetzt wieder die WM verpasst hat. Die haben ein großes Nachwuchsproblem, weil sie lieber dann nochmal so einen Modric einkaufen, der mit 40 seine Bälle spielt, statt auf das eigene Talent zu setzen, auch ganz überspitzt formuliert. Und dass man diesen Markt weiterhin im Auge hat, dass man den intensiv scoutet und da das eine oder andere Schnäppchen macht, weil eben die Engländer, weil die Franzosen, weil die viel zu teuer geworden sind. Aber ich glaube, dass du in Italien schon die Chance hast, einigermaßen günstig noch das eine oder andere Schnäppchen zu schießen.
Ja, da können wir tatsächlich mal ganz kurz eine Reise nach Italien machen. Ich habe mich neulich mit Ovid Haio unterhalten, dem U21-Co-Trainer, und da haben wir auch über Italien gesprochen. Der hat gesagt, eigentlich sind die U-Mannschaften von denen richtig gut. Also die haben diese Talente, und das sehen wir ja auch, ne? Wie du sagst, Dortmund holt da ja auch gute Spieler, aber die kriegen halt in der Serie A einfach keinen Einsatz. Ne? Und dann eben auf diesem Niveau, wo sie sich dann nochmal diesen letzten Schritt weiterentwickeln können, da sagen die halt lieber, der ist noch keine 25, den geben wir mal irgendwo in die Serie B oder Serie C und lassen den da mal schnuppern, und dann kann er irgendwann vielleicht wiederkommen, und dann ist der Platz aber von, wie du gesagt hast, von einem 40-jährigen Modric besetzt. Ne? Also da macht Italien viel falsch, und der BVB reibt sich die Hände. Ne? Ja. Was schätzt du denn, wer von den Spielern hat in der kommenden Saison die größten Chancen, echt ein fester Teil, vielleicht nicht der ersten Elf, aber der ersten 15, 16 zu werden? Ist das schon Inacio?
Ja, ich glaube, dass der einfach am weitesten ist von den genannten, weil er diese körperliche Komponente mit der spielerischen vereint, weil er keine Verletzungsprobleme hat. Das ist, glaube ich, gerade jetzt das, was so Moussa Kaba noch im Weg steht. Mir fällt es ein bisschen schwer, den südamerikanischen Markt. Ich bin jetzt ehrlicherweise kein Experte der ecuadorianischen Liga. Wie gut dann so ein Justin Lerma wie gut dann so ein Justin Lerma im Endeffekt wirklich ist. Wahrscheinlich wird er gut sein, und ich gehe erstmal mit hohem Optimismus rein. Ja, dann dauert es auch ein bisschen, bis er sich an das europäische Niveau gewöhnt, also das Fußballniveau, bis er sich ans Klima, an neues Land, fremde Sprache gewöhnt, obwohl er einen Dolmetscher zur Seite kriegt zum Beispiel. Wir haben bei Joe Bellingham gesehen, dass das selbst für jemanden, der aus der Championship kommt, der da seine 60 Spiele gemacht hat, schwierig ist, sich an dieses Niveau sofort zu adaptieren. Und auch da, um mal den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, dass man damit mit allem Maß und Mitte diese Spieler heranführt, dann ist auch sicherlich richtig, und sie nicht zu überfrachten mit Erwartungen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Inacio ist schon derjenige, der da möglicherweise Stand jetzt, das gehört ja auch immer zur Wahrheit, wir wissen nicht, wie Entwicklungssprünge sind, körperlich und spielerisch dann in der kommenden Saison, aber Stand jetzt würde ich da wahrscheinlich mein Geld auf Inacio setzen, dass der schon am meisten Spielzeit, am meisten Momente bescheren wird kommendes Jahr.
Ja, sehe ich auch. Also Inacio, Albert, einfach auch so mit diesem, vielleicht auch am Anfang immer noch so Kurzeinsätze, einfach mal irgendein spannendes Element reinschmeißen. Da ist Albert dann wahrscheinlich genau der Richtige. Ja, und Kawa Pratsch, der ja auch noch aus Brasilien kommt, und eben Justin Lerma aus Ecuador. Müssen wir ehrlich sein, ist für uns jetzt kaum wirklich einschätzbar, welche Qualität die dann am Ende wirklich mitbringen. Dafür müssen wir die dann in der Vorbereitung sehen, dafür müssen wir die dann auch mal auf dem Platz sehen, auch mal unter Belastung sehen, wie sie dann spielen. Ne? Aber bei all den Namen, die wir aufgezählt haben, ist das natürlich schon ein super spannendes Projekt bei Borussia Dortmund. Ich würde gerne nochmal auf einen zu sprechen kommen, der gestern gespielt hat, der getroffen hat, der wieder alles reingehauen hat, Maxi Bayer. Manchmal habe ich das Gefühl, dem fehlen auch noch so 2-3 Kilo, um sich wirklich in der Spitze durchsetzen zu können. Aber dann hat er wieder diese diese freche Idee, irgendwie mit dem Ball, den nicht die Linie runterzuspielen, sondern überraschend dann ins Zentrum, dann tief gehen, super Ballannahme, super Abschluss. Ist das jetzt nochmal einer, der doch noch auf den WM-Zug aufspringen kann? Oder ist der ohne ihn abgefahren? Oder müssen sich da schon 2-3 Leute verletzen, dass der wieder in die Verlosung kommt? Was denkst du?
Da müsste man erstmal die Frage klären, bei Julian Nagelsmann, auf welcher Position er ihn denn dann letztendlich sieht. Maxi Bayer hat ja gestern auch wieder als linker Schienenspieler gespielt und ich finde, dass da von den BVB-Spielern wahrscheinlich sogar derzeit, wenn man nur auf das Offensive schaut, am besten macht.
Er mag es aber nicht.
Er mag es erstens nicht und zweitens ja. Spricht das auch in keiner Form für die BVB-Kaderplanung, dass dein zweiter Stürmer eigentlich dein bester Außenverteidiger ist. Wir hatten mal prognostiziert, dass es dann gerade auch jetzt in dieser Rückrunde dass es einen Zweikampf geben wird zwischen Adeyemi und Bayer um einen Platz bei Julian Nagelsmann. Adeyemi hat sich da so ein bisschen selber rausgespielt und kam dann auch nicht mehr so zum Zuge. Deswegen von den beiden würde ich sagen, dass jetzt Bayer näher dran ist, aber war schon recht weit weg, würde ich sagen, in den vergangenen Wochen und Monaten von dem Nagelsmann-Kern. Deswegen kann ich es mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen.
Okay. Ich finde, er bringt halt ganz, ganz viel interessante Trainerattribute mit, ne, die Trainer eigentlich toll finden. Ne? Er arbeitet viel, er ist super fleißig, er hat halt auch diese Defensivbewegung mit drin mittlerweile, obwohl er da dann auch immer so ein bisschen Augenzwinkern sagt, ja, das ist das, was mir am schwersten fällt, dann auf der linken Seite auch zurückzudenken. Aber weil er halt schnell ist und fleißig ist, kriegt er das halt auch gut hin. Aber man kann ihn halt auch komplett aus der Defensive raussetzen und in die Offensive setzen. Das war natürlich ein starkes Tor, was er da gemacht hat. Dieser Pass, das hat man auch hinterher ganz klar gesehen. Dieser Pass von Benze Baini, das war natürlich schon einstudiert, dass sie das genau so haben wollten und genau in diesen Raum bespielen wollten und dass er sich dann da so durchsetzt und das Tor sehr cool macht. Ist gar nicht so einfach aus dem Winkel, den dann so cool am Torwart vorbeizubringen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen bei Maxi Bayer. Ich mag ihn persönlich, finde, das ist ein sehr sympathischer Typ, der immer noch sehr zurückhaltend, wenn er dann vor die Mikrofone und vor die Reporter tritt, das merkt man immer. Aber da bin ich sehr gespannt, genau. Und dieses Duell mit Adeyemi, ich bin ja auf dem Standpunkt, dass ich finde, Adeyemi bringt Qualitäten mit, die du eigentlich so in der Nationalmannschaft in dieser Ausprägung nicht hast. Und die können dir in einem gewissen Moment genau das geben, was du brauchst. Also diese Geschwindigkeit kombiniert mit Torgefahr. Ja, wir haben schnelle Spieler, auch ein Kevin Schade ist schnell. Aber ich finde, in der Spitze ist Adeyemi da schon so eine Special Force, die du einfach gebrauchen kannst. Ja, wenn du im Achtelfinale 1-0 führst, der Gegner drückt dich hinten rein und du wechselst Adeyemi ein, das kann halt auch Franzosen wehtun, sage ich mal.
Franzosen wehtun, aber in wie viel Prozent der Fälle tut ihnen das dann weh, wenn Adeyemi frei aufs Tor zuläuft und dann der erste Kontakt wieder einfach nicht gut ist und ja gar nicht bis zu dieser Chance kommt. Ich finde, das gehört auch zu weit dazu. Natürlich ist dieser Unterschiedsfaktor.
Er hat das aber auch schon oft gut gemacht.
Er hat das auch oft gut gemacht, ja.
Also ich erinnere mich da an viele Tore, auch an eins gegen Chelsea, wo er sowas dann wirklich auch überragend macht. Ne?
Ja, aber ist er dann derjenige, der sich auf diese Rolle, die ja bei Julian Nagelsmann ganz hoch im Kurs steht, 20. Mann, der möglicherweise dann 5 Minuten im WM-16. Finale kommt, ist er sich in diese Rolle pressen dann über 5-6 Wochen in so einem Mannschaftsquartier, weiß ich nicht. Kann ich einfach nicht sagen.
Ja, das ist halt tatsächlich, das ist ein Argument. Ne? Also Julian Nagelsmann legt ja größten Wert auf Sozialverhalten, auf Verhalten in der Gruppe, das Erfüllen der Rolle, das hat er ja auch ganz offen gesagt und das könnte dann natürlich tatsächlich ein K.O.-Kriterium werden, wobei ich manchmal das Gefühl habe und das auch aus Gesprächen mit Spielern rausinterpretiere, dass die öffentliche Wahrnehmung von Karim Adeyemi eine etwas andere ist, als er dann wirklich in der Kabine ist. Weil ich habe noch nie einen Spieler getroffen, der mir öffentlich sowieso nicht, aber auch dann in privateren Gesprächen irgendwie gesagt hat, der Adeyemi wäre ein Arsch oder der wäre schwierig oder das wäre so ein Ego-Typ. Ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil. Ich höre über Karim Adeyemi gerade aus diesen Kreisen sehr, sehr viel Positives.
Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, das habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, die wirklich kein böses Wort über ihn sagen. Was ein bisschen natürlich unglücklich war, dass diese Mystery-Box-Affäre im Kreise der Nationalmannschaft rauskam. Also ich weiß noch genau, das war, glaube ich, sogar am Spieltag oder am Tag davor in der WM-Quali gegen Luxemburg, war jetzt kein ganz unbedeutendes Spiel, das kam dann in der Gesamtkonstellation gar nicht gut an beim DFB, so wie ich das gehört habe.
Ja, auch verständlich.
Und,
100% verständlich. Ja.
Und ich finde, gerade beim BVB darf man den Kovac-Faktor in der Adeyemi-Kommunikation nicht außen vor lassen. Weil, ja, Niko Kovac moderiert halt viele Sachen einfach sehr charmant, väterlich vielleicht sogar ab und sagt dann, ja, der Karim, wir verstehen uns doch und ja, wir, so mein Junge, der Karim, das passt schon. Ich weiß nicht, ob da Julian Nagelsmann nicht einfach 15 Jahre Trainererfahrung fehlen, um diese Situation nicht hochkochen zu lassen, wenn es da mal eine ja brisantere Situation, sag ich mal, gibt bei so einem Turnier. Ob dann Adeyemi plötzlich, ich meine, wir hatten das schon 7 Tage Dauerthema Dennis Undav, ob man dann nicht sich bei der WM ein 7 Tage Dauerthema Karim Adeyemi aufmacht, obwohl er möglicherweise gar nichts dafür kann. So, ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, gut rausgearbeitet, dass da die Wahrnehmung ein bisschen anders ist, wie sie vielleicht außen ankommt. Deswegen weiß ich nicht, ob sich Nagelsmann darauf einlässt. Aber bei all den Qualitäten, die Adeyemi hat, kann er natürlich dann in einigen Momenten schon den Unterschied machen. Das ist Abwägungssache, ob du darauf setzt, ob du da dieses Risiko, sage ich mal, eingehst mit ihm.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich bin da auch da bin ich sehr hin und her gerissen. Tatsächlich, was kann er der Nationalmannschaft geben? Ich sehe ihn halt tatsächlich so als so eine Special Force. Aber am Ende wird es aller Voraussicht nach darauf hinauslaufen, dass er nicht dabei sein wird. Ein anderer total interessanter Spieler ist Joe Bellingham, der, auch da haben wir hier schon öfter drüber geredet, dass Niko Kovac genau diese Entwicklung, die er jetzt genommen hat, vorausgesagt hat. Ne? Und das schon im Herbst, wo alle gemeckert haben, der spielt nicht und wenn er spielt, dann spielt er nicht gut. Und da hat ja Niko Kovac wirklich immer konsequent gesagt, Leute, gebt dem mal Zeit, das wird schon. Und ich finde, der hat also seit Februar leistungsmäßig aber richtig drauf gepackt.
Absolut, gerade im Zusammenspiel mit Felix Metscher, der aus BVB-Sicht leider gerade fehlt, fand ich, war das ein echt sehr, sehr starkes Mittelfeld-Duo, weil sie sich eben in ihren Fähigkeiten gut ergänzt haben. Und im Bellingham-Kontext muss man sicherlich sagen, dass dieser Start einfach mit maximal unglücklich war. Einmal, dass der Hype durch die Club-WM dann schon so ein bisschen abgeflacht war. Das war dann ein Turnier am anderen Ende der Welt, wo er sein Debüt gegeben hat, was man gar nicht so auf einer Position, die ihm überhaupt nicht liegt als Zehner. Das war halt alles so ein bisschen merkwürdig. Dann hattest du am ersten Spieltag bei St. Pauli direkt diesen Kabinen-Eklat mit dem Vater. Das war halt, plus eine Mannschaft, die dann nicht zu 100% homogen war, obwohl sie ja wirklich gescored hat oder die Punkte geholt hat bis zum geht nicht mehr, passte dann halt irgendwie so alles nicht so zusammen. Aber jetzt sieht man halt schon, dass er robust ist, dass er zweikampfstark ist, dass er eine gute Übersicht hat, dass er mutiger wird, was ja sicherlich auch nochmal für einen zentralen Mittelfeldspieler ein ganz wichtiges Attribut ist. Und auch da würde ich sagen, geht die Entwicklung eher wieder noch in die gute Richtung kommen. Das ist ja also nochmal, dass er nochmal ein Stück draufpackt und noch mehr dieser Unterschiedspieler wird, der ja sein kann, vor allem auch, wenn man natürlich die 35 Millionen Ablöse betrachtet. Ne? Da ist natürlich immer schon diese BVB-Zwickmühle, wenn du so viel Geld in einen Spieler investierst, da muss der sofort dir eigentlich weiterhelfen. Und das in diesem Preissegment hat der BVB sich ab und zu mal vergriffen in den vergangenen Jahren. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass er einer der wichtigen Spieler in dieser BVB-Achse sein wird, weil er ist ja auch erst 20 Jahre alt, das darf man ja auch nicht vergessen.
Er ist mutiger geworden und schneller geworden, vor allem in seinen Handlungen. Ne? In seinem Passspiel ist er schneller geworden. Ich fand ihn gegen Freiburg extrem stark, muss ich sagen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und diesmal auch ohne Felix Metscher. Ich fand ihn auch vorher auch ohne Metscher teilweise gut. Er ist halt präsenter geworden, ist immer da, wo was passiert, gerade in der Defensivbewegung, im Umschalten, hat dann, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Timing, da in die richtigen Räume zu gehen, die richtigen Zweikämpfe zu suchen und sie dann eben auch zu gewinnen, weil der, habe ich auch das Gefühl, der hat auch nochmal ordentlich draufgelegt in den letzten Monaten. Also der war mal ab und zu im Kraftraum. Finde ich schon eine echt gute, eine interessante Entwicklung.
Und du weißt halt, dass der vom Kopf her schon mit 20 ein absoluter Vollprofi ist, alleine aufgrund den Erfahrungen, die man mit Jude gemacht hat, dass er aus einem vernünftigen Elternhaus kommt, dass der lebt, denkt, Fußball 24-7. Das kann natürlich dich auch ein bisschen, das kann dich auch bremsen und hemmen, wenn du zu verkopft bist und wenn er da diesen Sweet Spot findet zwischen Ehrgeiz, Engagement und einer gewissen Leichtigkeit, die du halt auch haben musst als Fußballer, dann hat er eben wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial noch.
Ja, Nico Kovac hat ja mal gesagt, er soll mal aufhören, an Fußball zu denken.
Ja, genau, sich
mal ein bisschen locker machen.
Das ist ja.
Das fand ich auch lustig, dass ein Trainer mal nicht sagt, ah, voller Fokus. Junge, geh mal ein Eis essen, so nach dem Motto, ne? Mach dich mal locker, das wird schon, wir kriegen das schon hin. Ja, hat er 100% recht gehabt.
Das ist die Nico Kovac-Kommunikation, die väterliche Nico Kovac-Kommunikation. Junge, gönn dir doch mal ein Eis.
Ja.
So nach dem Motto. Ja, das scheint ja zu funktionieren und er räumt damit halt einfach ein Thema ab. So, das muss man ihm ja lassen.
Ja, das macht er gut. Über wen er gar nicht kommunizieren muss und wenn dann nur in höchsten Tönen, ist Waldemar Anton. Ich habe den gestern mal beobachtet. Ey, der ist einfach unfassbar gut, ne? Also wie der gestern auch, der hat einen doofen Fehlpass gespielt, das gebe ich ihm, wenn ich jetzt eine Einzelkritik machen müsste, der würde mit reinzählen, aber wie der dann auch durchverteidigt, das ist ja bei Pressing das Wichtigste, ne? Dass nicht die letzte Reihe an der Mittellinie stehen bleibt und sagt, ihr da vorne, wir wünschen euch viel Glück beim Pressen, aber wir bleiben mal hier stehen, sondern du musst ja das ganze Feld bepressen dann, ne? Und keinem Luft geben. Und der ist so oft dann hinten rausgestoßen, hat die Zweikämpfe gesucht, hat die dann auch gewonnen, hat dann auch mal im richtigen Moment einen Foul gespielt. Also das fand ich, hat mich gestern nochmal nachhaltig beeindruckt, wie Waldemar Anton, der Abwehrchef ist, auch wenn er jetzt gerade nicht im Zentrum gespielt hat, sondern eben auf die rechte Seite ausgewichen ist.
Und finde ich auch beeindruckt, dass er das halt alle drei Tage macht seit einem Jahr.
Ja.
Der spielt ja jedes Spiel durch, wie viel er kommuniziert, wie er seinen dann teilweise auch sehr jungen Mitspielern in dieser Saison Sicherheit gegeben hat, dass er ja nie negativ auffällt in irgendeiner Hinsicht, sowohl sportlich als auch von seinem ganzen Verhalten her. Es ist schon
absolutes
Vorbild. Das ist schon ein Transfer, der wirklich gesessen hat. Das muss man ihn dann lassen.
Ja, naja, hundertprozentig. Und da bin ich dann auch gespannt, wie Julian Nagelsmann mit ihm umgeht, weil er da ja wirklich auf der Position viele Alternativen hat, unter anderem einen Nico Schlotterbeck. Da habe ich auch nochmal ganz genau hingehört. Wie wird er denn jetzt begrüßt? Wie ist es denn jetzt? Aber so schnell ist es dann auch im Fußball, müssen wir sagen. Ne? Also vor zwei Wochen noch der ganz große Aufreger und Schlotterbeck verlängert und Ausstiegsklausel und Pfiffe. Und gegen Freiburg, muss man ehrlich sein, war das überhaupt kein Thema mehr im Stadion. Ne?
Ja, ich hatte das war tatsächlich auch der im Vorfeld spannendste Moment, finde ich, wie er da empfangen wird. Habe auch ganz genau hingehört, ob man da wirklich nicht noch ein Mini-Pfiff raushört irgendwo, aber es war dann doch recht ruhig. Ja.
Ja. Na, so schnell geht's eben im Fußball. Und jetzt,
trotzdem wird der Eindruck bleiben. Das muss man dazu sagen. Dieser erste Pfiff-Eindruck und dass du nicht mehr die Heldengeschichte erzählen kannst.
Ja. Die, aber auch da, weißt du, ganz ehrlich, lass den mal in der Champions League ein wichtiges Tor schießen, dann küsst er das Wappen oder haut sich aufs Herz mit dem BVB, dann jubeln sie ihm auch wieder alle zu, ne? Also ich bin, ja, aber trotzdem, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen da diese emotionale Komponente aus dieser Arbeitsbeziehung dann raus ist und gerade bei den Fans die Betonung dann eher auf Arbeitsbeziehung als auf Liebesbeziehung liegt.
Muss man ja auch einfach sagen, dass das, es ist halt einfach ein Job, ne? Das muss man leider dazu sagen, obwohl da viele Millionen
Job,
und viele, viele Herzen dir zufliegen können, aber letztendlich ist es ein Job.
Ja, aber du, das, das haben wir schon so oft besprochen, das sparen wir uns jetzt einfach. Wie geht's denn weiter eigentlich in den nächsten Wochen in dieser Saison beim BVB? Schaffen die das dann, ihr Niveau zu halten bis zum Ende und wirklich Platz 2 fix zu machen? Oder war das jetzt das letzte Aufbäumen, um die Champions League fix zu machen und jetzt geht's in die Hängematte?
Also die Ansage von Niko Kovac jetzt vor dem Freiburg-Spiel war schon unmissverständlich, finde ich, dass er genau das dieses Engagement morgen, dass er das bis zum Saisonende, bis zum allerletzten Spieltag, ich weiß gar nicht, wann der letzte Spieltag ist, 17.21 Uhr dann, fordert von seiner Mannschaft. Deswegen, natürlich ist diese Mannschaft schon seit Jahren so ein bisschen merkwürdig in der Hinsicht, finde ich, dass es dann doch, dass man dann doch nicht versteht, warum man von der ersten Minute nicht da ist. Aber ich glaube schon, dass jetzt der, auch das, was ja dann dieses Spiel jetzt ausgelöst hat, dass alle irgendwie, ja, mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen sind, dass man das jetzt schon in den verbleibenden Spielen, ja, konservieren kann. Also das muss jetzt auch der Anspruch sein. Du musst ja jetzt auch mit dem guten Gefühl raus in diese Sommerpause gehen und in den WM-Sommer, weil sonst hat man das Gefühl, dass die Mannschaft, dass der Trainer schon angeschlagen sind. Das kannst du ja nicht wollen als Verein sowieso nicht.
Ganz wichtig, das ist wirklich, das darf man auch gar nicht unterschätzen, auch wenn es ganz merkwürdig klingt am Ende. Ja gut, du hast ja deine Ziele erreicht und alles ist gut. Oh, wenn du es jetzt schlabbern hörst, dann ist das mein Hund, der ist hier gerade einmal kurz zu Besuch gekommen. Ja, das darf man tatsächlich auch psychologisch auch für das gesamte Umfeld überhaupt nicht unterschätzen, dass dieser letzte Eindruck, der dann bleibt.
Deswegen gehe ich davon aus, dass sie da sehr hohen Fokus drauf legen werden. Völlig zu Recht.
Ja, völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Christian, ich danke dir ganz recht herzlich. Erzähl uns noch, wo können wir dich sonst noch hören?
Ihr könnt mich hören in unserem WATZ-Podcast Echte Tiefe, den BVB verstehen, wo wir uns jeden Donnerstag einem Thema in der Tiefe, wie der Name schon verrät, widmen. Deswegen donnerstags auf allen möglichen Plattformen von YouTube über Spotify bis Apple und was es da nicht sonst noch alles gibt. Mit dem Kollegen Jonas Ortmann zusammen versuchen wir euch da ein paar tiefe Einblicke zum BVB zu geben.
Genau. Ich kürze das immer ab mit überall, wo es Podcasts gibt.
Das wäre einfacher, aber du bist auch dabei. Du bist der Experte. Und warst ja auch schon bei uns zu Gast. Deswegen.
Genau, du kennst auch das Format. Ganz genau. Daher vielen Dank für deinen Gegenbesuch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und euch allen eine gute Woche. Und bis nächste Woche. Auf für Süd.
Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.